Lasst uns gemeinsam den Predigttext lesen oder einen der Predigttexte. Und heute, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ihr seid mit eingeladen, den Predigttext nicht nur zu lesen, sondern wir werden einige Bibeltexte uns anschauen, dass ihr mitblättert und dann schaut, was genau geschrieben steht und dann auch mitverfolgen könnt, ja, wenn ich die Lesungen mache. Und wir werden einige Bibeltexte uns anschauen und vergleichen. Und der erste, und das ist der Predigttext, der zugrunde oder als Basis für diese Predigt heute Morgen uns dienen soll, ist wieder 1. Korinther 15 und ich lese die Verse 51 und 52. Sehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. So, seit zwei Wochen sind wir gemeinsam das am Studieren, was uns die Heilige Schrift eigentlich über die Entrückung sagt. Vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut, was die Verheißung der Entrückung ist, die Jesus selbst gibt. Und dann haben wir auch uns den Verlauf der Entrückung etwas angeschaut. Und letzten Sonntag haben wir gemeinsam uns Gedanken gemacht, was wohl der Zweck der Entrückung ist. Ist der Heiligen Schrift nach. Und heute Morgen möchte ich mit uns auch einen sehr schönen Aspekt der Entrückung anschauen, und das ist die musikalische Begleitung derselben. Ja, ihr habt beim Lesen des Textes mit Sicherheit nicht nur einmal, schon mehrere Mal, als ich den Text gelesen habe, bemerkt, dass ein bestimmtes Instrument erwähnt wird. Ja? In Vers 52 heißt es, in einem Augenblick wird das passieren bei der letzten Posaune, ja, denn es wird die Posaune erschallen. Und wenn wir dann in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 nachsehen, und ihr könnt das gerne machen, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, wird ebenso auch eine Posaune angesprochen. Es wird Folgendes gesagt: Denn er selbst, der Herr, wird mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen. Und ich möchte jetzt einmal aus der Genfer Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung, uns den Text lesen, weil manche Dinge, die in der Luther Übersetzung erwähnt werden, nicht so deutlich rauskommen wie zum Beispiel in Genfer oder in der Elberfelder. Es steht geschrieben, oder es wird übersetzt in der Genfer Übersetzung: Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, und jetzt zählt man mit, ein lauter Befehl wird ertönen, eins, und auch die Stimme eines Engelfürsten. So, es wird eigentlich in der Heiligen Schrift genau das unterschieden, der Befehl und dann die Stimme eines Engelfürsten, und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Ja? Und daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. So, wir stellen aber fest, lesend diese Texte über die Entrückung, dass eben in beiden über oder von einer Posaune gesprochen wird. Und wenn die Bibel das so macht, ja, ein bestimmtes Detail zu unterstreichen, dann ist es gut für uns, aufmerksam zu werden und zu überlegen, warum macht die Bibel das? Ja, und dann, wenn wir diese Frage stellen, dann werden wir automatisch anfangen, uns in der Bibel zu vertiefen oder versuchen, in der Bibel herauszufinden, warum sie das genau so macht. Ja, und das wollen wir heute tun im Zusammenhang mit diesem Musikinstrument der Posaune. So, gemeinsam wollen wir überlegen, warum eine Posaune gebraucht wird und nicht zum Beispiel ein Akkordeon, ja, oder eine Flöte. Hätte ja Gott auch machen können. Ja. Und ebenso wollen wir sehen, ob wir herausfinden können, was der Sinn des Ganzen ist, warum es wohl uns warum uns wohl das so genau beschrieben wird, dass dort eben bei der Entrückung eine Posaune erklingen wird. Und ich hoffe, dass es mir heute Morgen gelingt, einige Missverständnisse im Zusammenhang dieses bestimmten Instruments zu beseitigen. Schaut einmal, was uns 1. Korinther 15 sagt. Ja? Und wir wollen ganz sorgfältig lesen. Und was wird uns unter anderem auch im Zusammenhang der Posaune gesagt? Ihr habt das bestimmt gemerkt beim Lesen. Es wird gesagt, dass es die letzte Posaune ist. Ja? Wir denken darüber nach. Letzte Posaune. Wo haben wir das vielleicht schon einmal gehört? Oder wo haben wir so etwas Ähnliches gehört? Und ja, es gibt so etwas Ähnliches. Und lasst uns gemeinsam nun aufschlagen, Offenbarung 11. Offenbarung 11, Vers 15. Wo Folgendes dann auch gesagt wird. Ich lese diese Stelle aus Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen und so weiter und so weiter und so weiter. So, wir stellen also fest. Und wir kennen auch den ganzen Zusammenhang, dass vorher die sechs Posaunen geblasen wurden und nun die siebte, die letzte Posaune ertönt, obwohl das hier nicht gesagt wird, dass es die letzte Posaune ist. Aber wir schlussfolgern, die siebte ist die letzte Posaune. Ja? Und manche, die das so lesen und gerade auch Offenbarung 11, Vers 15 sich vergegenwärtigen, die sagen, naja, das ist doch klar, dass in 1. Korinther 15, 52 dieselbe Posaune angesprochen wird wie in Offenbarung 11, Vers 15. Sie sagen, die siebte ist doch die letzte Posaune, also wird hier mitten in der Trübsal, und das ist genau die Mitte der Trübsal, diese Posaune geblasen. Ja? Und das ist genau der Zeitpunkt, sagen die Menschen, an dem die Entrückung stattfinden wird, also mitten in der Trübsalszeit. Und das bedeutet dann Folgendes. Das bedeutet, dass die Gemeinde in die erste Hälfte der Trübsalszeit noch kommen wird, und das bedeutet, dass etliche Vorzeichen eigentlich noch geschehen müssen, bevor die Entrückung stattfinden kann. Aber ihr Lieben, das ist nicht die einzige Interpretation dieses Begriffes, die letzte Posaune. Da gibt es noch andere Menschen in der Gemeinde, die sagen Folgendes. Die letzte Posaune ist nicht die Posaune der Posaunengerichte, sondern es ist wirklich die letzte Posaune, die erschallen wird, wenn Jesus sichtbar wiederkommt auf diese Erde. So, wie kommen die Menschen drauf? Matthäus 24, 29, 31. Schlagt auf. Ich habe euch schon gewarnt, wir werden heute die Bibel hin und her aufschlagen und nachsehen, was die Texte sagen. Matthäus 24, 29 bis 31. Ich lese diesen etwas längeren Text. Zum besseren Verständnis muss ich den Hintergrund natürlich auch lesen. Aber schaut einmal, was Jesus selbst gesagt hat in der Ölpredigt, Ölbergpredigt. Ja. Er sagte, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Wir hören dem zu, was Jesus sagt, und wir sagen, ja, wir können das genau einordnen, ja, wann das geschehen wird, am Ende der Trübsalzeit. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter auf der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und jetzt Vers 31, hört genau hin. Und er wird seine Engel aussenden, Jesus wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Da haben wir es wieder. Das ist wieder die Posaune, die ertönen wird, und sie werden seine Auserwählten, die Engel, werden seine, Jesu Auserwählten, versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. So, hier haben wir also in den Worten Jesu selbst noch eine Posaune, die erschallen wird. Wann? Naja, wir haben es eben gesagt, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, um seine Auserwählten zu versammeln. Aha, sagen wiederum manche in der Gemeinde, das ist der Zeitpunkt der Entrückung, das Ende der Trübsalzeit, denn dort erklingt wirklich die letzte Posaune, so wie Jesus es andeutet. So, jetzt sind wir natürlich in einem Dilemma. Was ist nun richtig? Und wir sehen auch, dass, und wir haben das mit Sicherheit auch schon erlebt in der Gemeinde, dass es diese Verständnisse in der Gemeinde gibt und auch vertreten werden und dass manche sich sogar in die Haare kriegen, ja, weil sie nun argumentieren für das eine oder das andere. Ja, manche sagen, oh, und darunter gehöre ich auch, ich sage auch, oh, ja, die Trübsalzeit wird vor der, die Entrückung wird vor der Trübsalzeit stattfinden. Ja, andere sagen, nein, nein, in der Mitte der Trübsalzeit wird das so sein. Und manche andere sagen, nein, das stimmt gar nicht, das wird am Ende stattfinden, so wie Jesus es selbst sagt. Und manche, wie gesagt, sind bereit dazu, auch um ihre Meinung zu vertreten, die sind bereit, in Streit zu gehen mit anderen Christen. Ich kann mich erinnern, bei einer Gelegenheit, da hat ein guter Freund von mir und ein Bruder versucht, den Oleg Siemens in 10 Minuten zu überzeugen, dass die Entrückung in der Mitte der Trübsalzeit stattfinden wird. Den Oleg, der ist ein schlauer Bursche, den kann niemand in 10 Minuten über irgendwas überzeugen. Ja, so nach einer Stunde war er immer noch am Reden und der Oleg war immer noch nicht überzeugt. Das war sehr interessant. Aber ihr Lieben, Streit ist ja, es war kein Streitgespräch. Es war einfach eine Debatte, ja, ein Gespräch über eben diese Verständnisse, die es gibt. Und das ist auch okay. Aber Streit ist niemals okay für eine Gemeinde. Ja, wenn eine Gemeinde sich ständig streitet, von mir aus auch über diese Dinge, dann ist Jesus Christus nicht im Mittelpunkt dieser Gemeinde. Ja, und das verstehen wir. Der Charakter einer Gemeinde des Herrn Jesu ist einmal Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe, aber auch Frieden. Jesus selbst sagt in Johannes 14, 27, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ja, und das ist, was eine Gemeinde des Herrn Jesu kennzeichnet, der Friede. Es gibt manche Angelegenheiten, über die wir dann natürlich, ich sage nicht mal in Streit gehen sollen, aber die wir verteidigen müssen, unter allen Umständen. Das ist die Gottheit Jesu, Jesus war Gott. Das ist die Dreieinigkeit Gottes und so weiter. Aber manche Angelegenheit, da lohnt es sich nicht, ja, in den Streit zu gehen. Man kann ein gutes Gespräch haben, man kann eine gute Debatte haben, aber da muss kein Streit entstehen. So, jetzt habe ich aber das Problem, ja, mit den Posaunen hoffentlich etwas verständlich dargelegt. Und wenn wir in den Text schauen, 1. Korinther 15, dann sehen wir, dass dieses, ich sag mal, entzweiende Wort für diese verschiedene Ansichten eigentlich das Wort die letzte ist. Letzte Posaune. Ja? Und das ist schon richtig, dass die Gläubigen sich fragen, naja, wie ist das zu verstehen, die letzte Posaune? Und nun versuche ich zu erklären, warum ich denke, dass mit der letzten Posaune hier in 1. Korinther 15 weder die siebte Posaune des 11. Kapitels der Offenbarung gemeint ist, noch die letzte Posaune, die dann erklingen wird, wenn Jesus wiederkommt nach Matthäus 24. Schaut einmal, wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir die Bibel lesen, im Alten Testament wird die Posaune oder auch Schofar, ja, sehr oft erwähnt. Insgesamt finden wir 72 Hinweise auf die Schofar. Ihr wisst, was eine Schofar ist? Das ist so ein Widderhorn. Horn. Ich wollte einen mitbringen, aber ich habe keinen. So, und dann wollte ich den auch am Ende des Gottesdienstes blasen. Aber naja, vielleicht das nächste Mal. Ja? So 72 Mal Bezug genommen auf Schofar und 29 Mal wird Bezug genommen auf Trompeten, die aus Silber hergestellt worden sind. So 72 plus 29 ist 101. Sehr interessant. Und zu den verschiedensten Anlässen wurden dann auch diese Instrumente gespielt. Ja? Warum wurde zum Beispiel eine Schofar gebraucht? Um das Volk zusammenzubringen, damit sie hören, was Moses im Auftrag Gottes sagt. Ganz einfach, dieses Instrument ist besser zu hören als ein Akkordeon. Stellt euch vor, jemand würde Akkordeon spielen und versuchen, die Leute zusammenzubringen. Oder eine Flöte, ja, das geht nicht. Ich kann mich, das geht schon, aber das ist viel zu leise. Ich kann mich erinnern, wir waren bei einer Prophetiekonferenz in Abbotsford gewesen. Und da waren unter anderem auch Menschen, die ihre Schofar mitgebracht haben. Das war interessant zu sehen. Die sind dann so in der Prophetie vertieft und die bringen dann ihre Schofar mit, die bringen ihre was weiß ich mit. Und jeder Vortrag bei dieser Prophetiekonferenz wurde angekündigt mit einer Schofar. Ja? So, ihr könnt euch vorstellen, dass auch der letzte Mensch, der selbst im Washroom noch gewesen ist und seine Hände gewaschen hat, das gehört hat. Wenn die geblasen worden ist, meine Güte, ja, dann standen einem die Haare zu Berge. Man wusste, gleich fängt der Vortrag an und ich bin immer dann schon nach vorne gelaufen, habe mich vorne hingesetzt, damit ich ganz genau zuhören kann. Aber eine Schofar, die hört man. Das ist ein lautes Instrument. Und 101 Mal haben wir also diese Hinweise im Alten Testament auf eben die Trompete. Im Neuen Testament finden wir 11 Hinweise. So im Alten Testament 101, 101, und im Neuen Testament 11, 11 Hinweise. Interessant. Und wenn wir diese studieren, dann sehen wir auch, dass diese Hinweise in verschiedenen Zusammenhängen erscheinen. Natürlich am meisten in der Offenbarung und der Hinweis auf das Gericht Gottes. Nun, ich habe mal nachgeguckt. Wir haben im Alten Testament ungefähr 11 verschiedene Anlässe, zu denen die Schofar geblasen worden ist. Einmal habe ich genannt, ein Event habe ich genannt, das ist, wenn das Volk zusammengerufen werden sollte, um die Stimme Gottes zu hören. Aber nicht nur da wurde die Trompete geblasen. Die Trompete wurde auch geblasen, wenn ein Krieg angekündigt worden ist. Wenn man Sieg errungen hat. Ja, man kündigte das Jubeljahr. Sagt euch das Jubeljahr, das 50. Jahr des Volkes Israel, wo das Land brach liegen sollte. Das 50. Jubeljahr kündigte man eben mit dem Blasen der Schofar an. Die Könige, wenn die Könige eingesetzt worden sind, wurde auch die Schofar geblasen. Und. Also 11 verschiedene Anlässe, wobei eben diese Trompete geblasen worden ist. Und wenn ihr euch an die letzte Bibelstunde erinnern könnt, diejenigen, die bei der Bibelstunde dabei waren, dann wisst ihr, dass am Rosh Hashanah, das ist das Fest der Trompeten, die Trompete wie oft geblasen worden ist, oder könnt ihr euch noch erinnern? 100 Mal bei diesem Fest. Sehr, sehr interessant. Und manche Bibellehrer vermuten, und ich habe gerade auch bei dem Studieren zu dieser Predigt etwas herausgefunden, was ich vorher nie wusste, manche Bibellehrer vermuten, dass Jesus an einem Rosh Hashanah-Fest geboren worden ist. Ja? Und sie haben dann ihre Argumente dafür, sehr gute Argumente, aber das ist ein anderes Thema, was ich mit uns heute nicht ansprechen kann. Das würde sonst den Zeitrahmen sprengen. Aber wir wissen, dass der 24. Dezember nie und nimmer der Geburtstag des Herrn Jesu war. Es kommt eigentlich aus dem Heidnischen. Aber wie auch immer. Ja? Aber halten wir schon einmal fest. Im Alten Testament wurde an 11 verschiedenen Anlässen die Trompete geblasen. Und ähnlich ist auch im Neuen Testament. Es werden im Neuen Testament Gerichte Gottes hauptsächlich angekündigt, aber auch, wie gesagt, das Kommen des Königs Jesus Christus, ja, bei seinem zweiten sichtbaren Kommen. Und so wie ich das heute zu beweisen versuche, wird auch zum Beispiel das Gemeindezeitalter, in dem wir uns befinden, und das Hinwegnehmen der Gemeinde, wo das Gemeindezeitalter dann auch zu Ende ist, mit einer göttlichen Posaune angekündigt. So, das Wörtchen letzte Posaune kann ja genau das meinen. Es kann meinen, dass es die letzte Posaune ist im Zusammenhang dieses besonderen Abschnittes in der Heilsgeschichte Gottes, dem Gemeindezeitalter. Wir schauen noch einmal in den Text. Ja, 1. Korinther 15, 52. Wenn wir diesen Text lesen, dann stellen wir fest, dass hier die Posaune im Zusammenhang eines sehr freudigen Ereignisses erklingt. Ja? Entrückung ist ja etwas Gewaltiges, etwas Schönes, etwas Freudiges für die Gemeinde des Herrn Jesu. Von Gericht ist keine Rede. Eher aber von einem Segen der Gläubigen bei dieser Hinwegnahme. Wenn wir Offenbarung 11 wiederum aufschlagen und anschauen, dann sehen wir, dass die letzte oder die siebte Posaune mitten in den Gerichten Gottes erschallt. Ja? Wir haben vorher die vorhergehenden Gerichte Gottes, dort erklingen die Posaunen, und vor diesen Posaunengerichten haben wir die sieben Siegelgerichte, die ja auch schon geschehen sind. So. Welche Gerichte finden denn statt? Wir lesen nach und stellen fest, ja, da wird Hagel und Feuer vom Himmel fallen, da wird der dritte Teil der Bäume verbrannt werden, da ist der große Berg oder Stern, der vom Himmel fällt und ein Drittel des Meeres verseucht und. Darüber wird ja in 1. Korinther nichts gesagt. Ihr Lieben, nicht, dass das ein starkes Argument ist im Zusammenhang der letzten Posaune, nichtsdestotrotz sehen wir aber diesen Unterschied. Wir erkennen eben, dass die Posaune in 1. 15, ich sage einmal, die Posaune des Segens ist, und auf der anderen Seite die Posaune des siebten Posaunengerichts eben das nächste Gericht Gottes ankündigt, oder eigentlich nächsten Gerichte, denn wir wissen, dass in der siebten Posaune die Schalengerichte sind, die dann über die Erde ausgegossen werden. Und das ist der erste Unterschied, den wir erkennen in der Schrift. Insgesamt haben wir, den Bibellehrern nach, neun Hinweise, die klar davon sprechen, dass hier von verschiedenen Posaunen gesprochen wird. Ich kann mit uns diese neun nicht ansprechen, aber ich möchte zwei mit uns ansprechen, die meinem Verständnis nach die klarsten sind oder mit auch die einfachsten sind in dem Verständnis darüber, dass von verschiedenen Posaunen die Rede ist. Und das nächste Argument ist ein sehr technisches. Ja? Und man kann das nur verstehen, wenn man sich mit der Grammatik beschäftigt. Ich bin auch kein gewaltiger Grammatikkenner, ganz und gar nicht. Und das ist schade. Ja? Aber ich habe die richtigen Bücher, ich kann sie aufschlagen, ich kann genau nachlesen, was gebraucht wird, was gesagt wird, in welcher grammatischen Form was steht. Und dann entdecken wir Folgendes. Es wird gesagt, die Trompete für die Gemeinde in 1. Korinther 15, sie steht in der Einzahl in der griechischen Sprache. Und im Griechischen meint das eben, dass wenn etwas in der Einzahl steht, dass es nicht zulässig ist, dass vorher von den anderen Trompeten erklungen sind. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt habe. Ja? Die Trompete in Offenbarung 11 ist ganz klar eine von mehreren. Ja, und das kommt aus der Grammatik auch raus, nicht nur aus dem Kontext, sondern aus der Grammatik. Und die Grammatik besagt eben in 1. Korinther 15, dass nur eine einzige Trompete erklingt. Wie gesagt, ich bin kein gewaltiger Kenner der Grammatik, aber ich habe die richtigen Bücher, die ich dann nachschlagen kann. Und das ist, was uns die Bibellehrer sagen. Das zweite Argument, was ich gebrauchen möchte, ist ein noch stärkeres, und ich habe das eben, wie gesagt, zum Schluss übrig gelassen. Und deshalb möchte ich jetzt dieses Argument erklären und uns auf einige Dinge doch aufmerksam machen. Und wir werden nur dann auf diese Dinge aufmerksam, wenn wir sorgfältig die Texte lesen und die Texte nebeneinander stellen und sie vergleichen. Schaut einmal. Die Trompete, die die Gläubigen des Gemeindezeitalters versammelt in der Entrückung, diese wird für uns als Leser ganz klar erklärt, definiert. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Schlag bitte diesen Text auf. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Es wird gesagt, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt. Ich lese noch einmal die Genfer Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten, so das muss man unterscheiden, und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. So, wie wird die besagte Posaune der Entrückung für uns eigentlich definiert in diesem Bibeltext? Es wird gesagt, es ist die Posaune Gottes. Ja? Wir haben also eine laute oder einen lauten Befehl. Dann haben wir die Stimme des Erzengels. Das haben wir nicht in der Zeit der siebten Posaune des Gerichtes, die Stimme des Erzengels, darauf will ich uns noch hinweisen. Und wir haben die Posaune Gottes. Das heißt, es ist eine Posaune, die Gott gehört und die, wie es scheint, nur Gott bedienen darf. So, was meint das? Es meint, dass der Posaunenspieler in der Entrückung und derjenige in der Trübsalzeit sind andere Spieler. Denn in Offenbarung 15 wird ganz genau Folgendes gesagt. Hören wir hin. Es wird gesagt, nun blies der siebte Engel seine Posaune. Nicht Gottes Posaune, es war seine Posaune. So, der Engel bläst die Posaune, aber es ist nicht Gottes Posaune. Nun, wir können argumentieren, aber Gott gehört doch sowieso alles. Achten wir darauf, was der Text sagt, ja? Und schauen wir und unterstreichen wir, was der Text uns versichert. Und es scheint so, dem Text nach aus 1. Thessalonicher, ja, dass der Herr selbst seine eigene Posaune, die Posaune Gottes, blasen wird, während die letzte Trompete des Trompetengerichts eine Engelstrompete ist, die ein Engel anstimmen wird. Und hier hätte ich gerne einen gefragt, der das Instrument Posaune spielt. Spielt von euch jemand eine Posaune? Oder hat von euch jemand Posaune gespielt? Ja? Hast du gern deine Posaune jemanden ausgeliehen, dass er auch durch das Mundstück bläst?
Einmal?
Sehr gerne?
Nein.
Na, siehst du? Ich habe mir das gedacht. Akkordeon kann ich ausleihen, da kann einer mit seinen Fingern spielen, aber in etwas, was ich da reinblase, das will ich nicht unbedingt jemandem geben, von dem ich nicht weiß. Naja, vielleicht hat er Tuberkulose, ja? Weiß ich nicht. Man muss erstmal dieses Mundstück dann... Aber das sind menschliche Gedanken, ja? Wir schauen in den Text und wir sehen diese Unterschiede, die ganz klar davon sprechen, dass es verschiedene Posaunen sind und auch verschiedene Spieler sind, die diese Posaune dann anstimmen. Und hier meine ich eben, das zu erkennen, dass die letzte Posaune, ja, von der hier gesprochen wird in 1. Korinther 15, nicht die Posaune des letzten Posaunengerichtes ist, noch die letzte Posaune, die bei der Wiederkunft des Herrn Jesu erschallt, sondern die letzte Posaune ist, die angestimmt wird, um ein bestimmtes Zeitalter, nämlich das Zeitalter der Gemeinde, abzuschließen. Und das würde auch mit dem, was im Alten Testament wir lesen zum Beispiel, ja, wenn etwas angekündigt worden ist oder wenn etwas Neues anfängt, wenn dort auch die Posaune erschallt. Nun ja, ich schließe unser Nachdenken über das besondere Instrument eben dieser Posaune mit einer Illustration. Vielleicht habt ihr auch diese Erfahrung gemacht. Ich habe sie gemacht, dass ich einmal nach Hause gekommen bin und erstaunt war, keinen im Haus zu finden. Meine Mutter war weg, mein Bruder war weg, meine Großeltern waren weg. Was denkt ihr, was mir in den Kopf gekommen ist? Entrückung. Und dann habe ich mich gefragt, warum bin ich noch hier? Ja, und dann kommt so eine Panik auf, ja. Und dann denkst du, was, und dann fängst du an, lauter zu schreien als, naja, was immer. Mama, wo bist du? Oder Anatol, so hieß mein Bruder, wo bist du? Bis ich dann doch zum Onkel rübergegangen bin und festgestellt habe, die haben sich dort versammelt. Ja? Vielleicht habt ihr so eine ähnliche Situation auch gehabt. Ja? Ich habe von einem Mann gelesen in den Vereinigten Staaten. Das war eine sehr interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob die makaber war oder lustig. Und er war ein freudiger Christ. Hat immer von Jesus gesprochen, auf Jesus hingewiesen, seine Mitarbeiter. Und seine Mitarbeiter in der Firma, die wollten mal einen üblen Scherz mit ihm machen. Und dann haben die sich vorgenommen, in der Kantine, wo sie sich zum Mittagessen versammeln, zur Mittagspause, dort haben sie an einem Tag einfach die Kleider, extra Kleider mitgenommen, auf den Stuhl gehangen oder einfach auf den Boden verstreut. Und dann haben die sich versteckt. Und der Einzige, der dann in der Kantine noch war, war ein Mann, der aus dem Islam kam. Und dem haben sie gesagt, du wirst einfach rumlaufen und schreien, was ist hier passiert, was ist hier passiert. Und genau so haben die das gemacht. Und dann kam dieser Christ dann von seiner Schicht oder kam zum Mittagessen rein in die Halle und dann sieht er die verstreuten Kleider. Kein Mensch, außer diesem einen muslimischen Mann, der rumläuft und sagt, was ist hier passiert, was ist hier passiert? Was denkt ihr, was er gedacht hat? Er hat gedacht, die Entrückung ist passiert und er ist zurückgeblieben. Und er hat so einen Schreck gekriegt, sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Der hat einen Herzanfall gekriegt. Der ist zusammengebrochen. Ja, und da muss natürlich der Doktor geholt werden, Paramedics geholt werden. Sie haben den noch wiederbeleben können. Aber er kam ins Krankenhaus und so weiter und so weiter. Und seine Arbeitskollegen, ihnen hat das natürlich leid getan, dass sie so einen üblen Scherz mit ihrem Kollegen gemacht haben. Aber interessanterweise, einige Tage später, das hat sich im Ort rumgesprochen, das war kein größerer Ort gewesen, einige Tage später hat eine Radiostation die Ehefrau dieses Mannes interviewt. Und dann hat die Reporterin die Ehefrau gefragt, naja, ist ihr Mann denn jetzt böse auf seine Mitarbeiter, dass sie so einen üblen Scherz mit ihm gemacht haben und er so einen riesen Schreck gekriegt hat und zusammengebrochen ist? Sie sagte, nein. Er ist eigentlich seit diesem Zeitpunkt noch ein strengerer Bibelstudent geworden der Heiligen Schrift. Der studiert die Bibel Tag und Nacht, der will wissen. Ja, was die Heilige Schrift sagt. So für ihn war das eigentlich noch ein positives Ereignis in einem negativen Zusammenhang. Etwas Positives ist aus dem Negativen herausgekommen. Er hat sich umso mehr mit der Heiligen Schrift beschäftigt. Ich dachte, das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Und hier ist aber eigentlich, oder eine interessante Geschichte oder Illustration, aber hier ist die Realität, die viele Christen übersehen und auch ich übersehen habe, als ich in das Haus kam, niemand da war und ich dachte mir, oh, ich bin alleine zurückgelassen worden. Ihr Lieben, es kann nicht sein, wenn wir wirklich wiedergeborene Menschen sind, dass wir weder den lauten Befehl noch die Stimme des Erzengels, noch den Schall der Trompete nicht hören werden. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Eine Schofar kann niemand überhören im Umkreis von Hunderten von Metern. Eine Schofar Gottes, eine Trompete Gottes wird niemand überhören können. und schon gar nicht ein wiedergeborener Christ. So, die Entrückung der Gemeinde wird kein heimliches, kein stilles Ereignis sein, wie manche das sagen. Ich weiß nicht, woher die das haben. Es wird, oder der Bibeltext weist darauf hin, dass es eine sehr bewegte Angelegenheit sein wird und auch eine laute Angelegenheit. So, wie sich dann die Menschen, die zurückbleiben, das Verschwinden der Christen erklären, das ist eine ganz andere Geschichte, aber leise wird dieses Ereignis auf gar keinen Fall sein. Aber für uns, ja, die wir zu Jesus gehören, die wir Jesus lieben, gilt eben dieses Wort der Ermutigung aus 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Ich lese das noch einmal und ich will darauf hinweisen, dass gerade auch der Abschluss dieses Textes, in dem der Apostel Paulus darüber spricht, nicht ein Vorschlag ist, sondern eigentlich ein Befehl für uns als gläubige Menschen. 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Es wird gesagt, und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, ja, dass sie, das sind die Entschlafenen in Jesus Christus, uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune werden zu hören sein. Und daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben werden, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, ermutigt euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Es ist ein Befehl. Ermutigt euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen. Heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, du hast uns eine wunderbare, eine herrliche Verheißung gegeben, dass du wiederkommst, um uns als deine Menschen zu dir zu holen. Und nicht nur das. In deinem Wort erklärst du uns, Herr Jesus Christus, wie das Ganze von sich gehen wird, wie das sich ereignen wird. Und wir lesen diese Dinge und sind überrascht, wie präzise du eigentlich diese Dinge beschreibst für uns, sodass wir einmal gewiss sein können, dass es so sein wird, wie du es sagst, du wirst uns zu dir holen, aber nicht nur das, sondern du sagst uns auch in deinem Wort, wie es stattfinden wird und wann, ja, bei dem Schall der letzten Posaune, dann wird es stattfinden. Und eins ist klar, wenn wir diese Dinge uns vergegenwärtigen, Herr Jesus Christus, das ist eine Realität, die uns als Gemeinde betrifft. Und es ist eine freudige Angelegenheit, über die Entrückung nachzudenken. Und deshalb wollen wir uns gegenseitig ermutigen, indem wir diese Dinge ansprechen, gemeinsam darüber nachdenken und uns von diesen Dingen segnen lassen. Herr Jesus Christus, über eins bitten wir dich aber, oder für eins bitten wir dich, dass du uns die Gnade gibst und wir doch bereit sind für dein Kommen. Ob das heute geschieht, morgen. Wir haben unsere Wünsche, Herr Jesus Christus, wir können es kaum abwarten, dich zu sehen, dir zu begegnen. aber der Zeitpunkt ist eben bei dir. Du hast ihn festgelegt und zu seiner Zeit wirst du selbst uns zu dir holen. Dankeschön. Dankeschön für dein Wort. Dankeschön für diesen Zuspruch, mit dem wir in dieser immer dunkler werdenden Zeit leben dürfen, wissend, dass wir haben es gut bei dir, Jesus Christus. Und uns erwartet etwas ganz Gewaltiges, wenn du uns zu dir holst. Preis sei deinem heiligen und deinem ewigen Namen. Amen.